Ja, also danke. Okay. Ja, also ich hatte, als ich gestern Abend hier angekommen war, nochmal drüber nachgedacht, was ich erzählen möchte. Und mir ist dabei gestern Abend, ich habe da draußen gesessen, habe ein Bier getrunken, habe überlegt, ich müsste, glaube ich, noch eine kleine Vorbemerkung machen. Und zwar war ich mir beim Vorbereiten des Vortrags zwar schon im Klaren darüber, dass es hier in Dresden stattfindet, in der ehemaligen DDR, aber ich habe gedacht, das ist eigentlich egal. Also Vorträge, also Argumente sind Argumente. Argumente sind entweder klug oder dumm. Und Empfindlichkeiten sind groß oder klein. Und das ist überall auf der Welt so. Man kann, wenn man Argumente vorträgt oder versucht, nicht auf alle Empfindlichkeiten immer Rücksicht nehmen. Ich selber komme ja aus Westdeutschland. Ich bin da groß geworden. Ich habe keine Erfahrung mit einer Angst vor Überwachungsstaat. Ich kenne aus meiner Familie, auch nicht aus Verwandtschaft oder von Freundschaften oder so. Ich kenne eigentlich das im wahrsten Sinne des Wortes nur aus Büchern, aus Zeitungen, aus Zeitschriften. Es kann eben sein, dass ich, wenn ich darüber nachdenke, ich habe weniger starke Empfindlichkeiten. Es kann sein, dass die bei euch ein bisschen größer sind. Ich weiß es nicht. Also die Möglichkeit ist ja da. Und das, was ich vortrage, kann sein, dass es vielleicht bei einigen Empfindlichkeiten berührt. Aber ich lasse die nicht deshalb unberücksichtigt, weil ich sie ignorieren will, sondern weil ich meine, dass Argumente, ob sie klug oder dumm sind, nicht davon abhängig sein können, dass sie Empfindlichkeiten berühren oder nicht. Weil jeder hat irgendwelche Empfindlichkeiten. Und jeder hat andere. Das war nur die Vorbemerkung. Wenn ihr meinen Vortrag merkt, könntet ihr vielleicht auch verstehen, warum ich das noch sagen wollte. Diese Diskussionen um den Schutz der Privatsphäre, die sind uralt. Also seit der Entwicklung der Industriegesellschaft gibt es diese Probleme und die sind nie gelöst, sondern die sind eigentlich immer nur größer geworden, diese Probleme. Die erste Datenschutzdebatte, an die ich mich erinnern kann, das war 1984, da war ich Schüler. Und da ging es eben damals um eine dieser normalen Verlagskampagnen, die es immer gibt, zu denkwürdigen Personen oder Ereignissen. Oder in dem Fall war es eben ein denkwürdiges Buch 1984 von George Orwell. Und die Diskussionen, die Berichterstattung, die es damals gab, war praktisch keine andere als heute. Die große Angst vor dem Überwachungsstaat der gläserne Bürger, wie es damals hieß. Daran hat sich nichts geändert. Wir hatten dann ein paar Jahre später diesen Roman in der Schule durchgenommen und ich hatte mich damals für ein Referat gemeldet und habe dann diesen Roman gelesen und ich erinnere mich noch daran, dass ich beim Lesen dieses Romans ständig darüber nachdachte, wie es denn nur kommen konnte, dass die Menschen dieser Zukunftsgesellschaft in die Gefangenschaft dieses großen Bruders geraten sind. Also mich faszinierten weniger diese Auswirkungen dieses monströsen Überwachungsstaates und diese ganzen Verfolgungen und mich fasziniert auch weniger dieser Widerstandskampf, sondern ich fragte mich ständig, wie sind denn die Menschen in die Gefangenschaft dieses großen Bruders geraten, weil es doch nicht sein kann, dass sie dass dieser Prozess der Gefangennahme irgendwie heimlich funktioniert. Also der ist nicht heimlich vonstatten gegangen. Also innerhalb dieser Fiktion wird das eigentlich gar nicht erzählt, sondern es werden nur die Auswirkungen erzählt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass der Prozess, der Ablauf der Gefangennahme im Geheimen stattfindet. Und ich dachte eben immer, er müsse öffentlich stattfinden. Und wenn er öffentlich ist, dieser Prozess, dann sind die Menschen darüber informiert und dann müssten sie doch schon etwas dagegen tun können, gegen diese Überwachung und gegen diese Kontrolle, noch bevor sie diese schlimmen Auswirkungen zu spüren bekommen. Und deshalb konnte mich diese Darstellung dieser monströsen Überwachung nicht so, das hat mir keine richtige Angst gemacht, weil ich das wenig überzeugend fand. Und ich hatte damals mich nicht getraut, diese Frage zu stellen. Ich war 17 Jahre alt und weil ich eben der Einzige war, oder ich hatte den Eindruck, dass ich der Einzige war, den das interessierte und deshalb blieb die Frage unbeantwortet. Aber jetzt könnten wir uns praktisch vorstellen, wie dieser Prozess der Gefangennahme wohl innerhalb dieser Fiktion vorgegangen sein könnte. Ich betone könnte. Ich will ganz kurz skizzieren diesen Prozess der Gefangennahme. Erstens, die Menschen geben massenweise ihre Daten eigenständig preis, und zwar nicht dem Staat, sondern Unternehmen, zu denen die Bürger kein Vertragsverhältnis unterhalten. Das ist bei Facebook und Google der Fall. Wir, die Nutzer, unterhalten zu diesen Unternehmen keine Vertragsbeziehung. Wir sind keine Kunden, wir sind keine Lieferanten. Wir sind auch keine Partner dieser Unternehmen. Wir können also keine Forderungen richten. Es wird nichts geliefert, es wird nichts bestellt, es wird nichts bezahlt. Und aus diesem Grunde können die in ihre AGBs hineinschreiben, was sie wollen, ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das tun sie auch und sie informieren uns vielleicht oder vielleicht auch nicht. Und die sind dann auch so viel, dass man die gar nicht durchlesen kann. Vor allen Dingen bleibt die Ablehnung dieser AGBs, die bleibt folgenlos für beide Seiten. Das ist das eine. Zweitens, die Menschen geben nicht nur eigenständig ihre Daten preis, sondern sie holen sich auch noch diese Überwachungstechnik ins Haus. Also diese Hardware und diese Software holen sie sich ins Haus, ins Unternehmen. Wir tragen die ganze Zeit mit uns herum. Und dies ohne diese Technik und die Hardware und die Software vollständig zu verstehen. Das ist ja genau der Punkt. Kaum einer versteht das alles. Und aus diesem Grunde kann ja sozusagen auch die Überwachung sozusagen durch entsprechende Programme vorgenommen werden. Man holt sich die also ins Haus, man gibt auch noch Geld dafür aus. Und drittens, die Staaten stellen nun fest, dass sie über ihre Bürger weniger wissen, als diese Unternehmen über ihre Nutzer. Und der Staat kann nun seine Informationssituation nicht einfach aktualisieren, denn dazu müsste er Volkszählungen durchführen und die kann er nur gesetzlich herstellen und dazu müsste er Zwang ausüben und das würde dann Widerstand produzieren. Also kommt der Staat, was seine Informationen angeht, ins Hintertreffen. Was machen Sie nun? Sie können die Staaten nach einem Vorwand suchen, um diese Datenherausgabe nun nicht von den Bürgern zu fordern, sondern von diesen Unternehmen. Und was könnte der Vorwand sein? Terrorbekämpfung. Nicht wahr? Sie behaupten also, so könnte diese Idee des großen Bruders entstanden sein. Da ist der große Bruder, der kümmert sich um dich, nicht wahr? Der behandelt die Bösen böse und die Guten gut und bemerkt natürlich nicht, dass er selber sozusagen damit alle Menschen in die Gefangenschaft treibt. Die Staaten protegieren, könnten diese Unternehmen protegieren. Einerseits können sie die Datenherausgabe verlangen, andererseits könnten sie dann diese Unternehmen protegieren, indem sie keine Gesetze machen oder indem sie Verstöße gegen Gesetze einfach nicht ahnden. Und dann kommt es im vierten Schritt zu einer Durchmischung von Interessen, staatlichen Interessen und Interessen dieser Konzerne, weil sich beide Seiten gut miteinander verständigen können, weil sie gemeinsame Interessen haben und die Nutzer und die Bürger haben keine eigene Stimme. Haben keine Rechte und können dann eben auch entsprechend nichts machen. Ne? Allenfalls könnten wir uns noch über die Propaganda aufregen und die lautet dann, der große Bruder kümmert sich um dich. So könnte der Prozess der Gefangennahme über ein oder zwei Jahrzehnte hinweg sich einspielen. Und zwar, und das ist wichtig, er passiert öffentlich, wir sind darüber informiert und er findet nicht im Geheimen statt und zweitens, wir können nichts dagegen machen. Und ein wichtiger Grund dafür ist auch, das muss man ja auch berücksichtigen, dass die Bürger mitmachen, diese Entmündigung hinsichtlich der Datenweiterverwendung und das Zulässigmachen dieser Überwachung geschieht nicht ohne das Zutun der Bürger. Also das heißt, das ist verbunden mit einer Selbstentmündigung. Denn niemand ist ja zu dieser Datenpreisgabe verpflichtet und das ist sehr wichtig, der Staat darf, dieser große Bruder, der darf die Daten Herausgabe, die Leute bei Facebook alle betreiben, der darf das nicht unterbinden. Und zwar deshalb nicht, weil es um Meinungspresse und Informationsfreiheit geht. Und diese Rechte, das sind Freiheiten, die sind nicht nur für Berufsjournalisten da, sondern für jeden Menschen. Es ist für diese Pressefreiheit völlig egal, ob du ein Buch veröffentlichst oder ob du deine Kühlschranktemperatur mitteilst. Das ist völlig egal. Du kannst eigentlich publizieren, was du willst. Und bislang kannten wir immer nur Maßnahmen des Staates, die diese Freiheiten beschränken oder also zu unterdrücken, zu beschränken. Und jetzt kriegen wir was anderes. Jetzt kriegen wir die Situation, dass die Staaten diese Freiheiten gar nicht unterdrücken, sondern aufgrund dieser Freiheiten zu Repressionsmaßnahmen greifen. Dass sie also, so könnte man sagen, die Freiheit gegen den Bürger verwenden. Ja, ist ja klar, du kannst diese Freiheit gegen den Bürger verwenden. Früher hieß es, wer verdächtig macht sich, wer etwas zu verheimlichen hat. Und heute könnte das ergänzt werden mit der Einsicht, wer etwas veröffentlicht, kann jederzeit eben auch verdächtigt werden, was ja auch geschieht. Und streng genommen ist das nicht neu. Streng genommen war es früher so, dass es für eine kleine Minderheit der Gesellschaft schon immer so war, nämlich für alle Menschen, die irgendetwas publiziert haben. Das waren wenige. Künstler, Schriftsteller, Autoren, Politiker, Wissenschaftler oder wer auch immer publizistisch tätig war, konnte verdächtigt werden, konnte nicht nur vom Staat verdächtigt werden, was geschehen ist, sondern immer auch von anderen Publizisten. Als Beispiel nenne ich diese regelmäßig aufflammende Antisemitismusdebatte. Ja, da sind es, oder auch Nazi-Vergleiche, da sind es Publizisten eigentlich, die sich gegenseitig verdächtigen, die zivilisatorische Zuverlässigkeit der anderen in Frage stellen. Das ist ja reine Verdachtskommunikation. Und nun könnte es sein, wenn wir alle Publizisten sind, und praktisch sind wir das, dass wir dann alle auch diese Probleme bekommen. Alle auf der Menschen auf der Welt sind also publizistisch tätig, das ist, oder können, so müsste man sagen, können publizistisch tätig sein, das ist also keine Fiktion, sondern das ist im Bereich des empirisch Möglichen. Alle Menschen können publizistisch tätig sein und entsprechend können alle Menschen von den Folgewirkungen, den Folgewirkungen der Verdachtskommunikation ausgesetzt sein. Ne, wobei die Verdächtigung eben nicht nur durch den Staat geschieht, sondern eben praktisch jeder gegen jeden. Und das ist eine ziemliche Übertreibung. Diese Übertreibung ist ja, erstens, alle können publizistisch tätig sein und die zweite Übertreibung ist, der Verdacht kann jeden treffen. Und sieht da, so etwas Ähnliches geschieht eigentlich auch schon. Das Verdächtigungsgeschehen funktioniert nicht aufgrund einer faktischen Totalüberwachung, sondern es ist so, dass die Totalüberwachung möglich werden kann, einzig und allein aufgrund des faktischen Gerüchts. Des faktischen Gerüchts, dass Totalüberwachung stattfindet. Es reicht das Gerücht. Nicht wahr? Das Gerücht reicht völlig, denn das ist der Verdacht, der von Mund zu Mund, von Publizist zu Publizist weitergereicht wird. Die Totalüberwachung besteht nicht darin, dass bestimmte Leute irgendetwas Bestimmtes wissen, denn genau das wissen wir ja nicht. Es reicht völlig, dass sie es jederzeit könnten. Die jederzeitige Possibilität, also die jederzeitige Possibilität einer Totalüberwachung ist die Totalüberwachung und sie erzwingt Selbstüberwachung und sie erzwingt Selbstverdächtigung. Und das führt zu dem, was wir alle so kennen, die Schere im Kopf, beispielsweise die Schere im eigenen Kopf, die Selbstzensur, wie man das nennt, oder auch dieser Konformismus, die Anpassung. Jeder kann jeden anderen verdächtigen oder sich mit einem oder jeden anderen mit einem Verdacht anstecken und man kann auch immer sich selbst verdächtigen. Und das Wichtige ist, dass dieses Gerücht, wenn das erstmal freigesetzt ist, das kann man nicht mehr aus der Welt schaffen, denn faktisch gilt, dass man ein Gerücht nicht dementieren kann. Man kann ein Gerücht deshalb nicht dementieren, weil damit der Verdacht des Gegenteils wieder plausibel wird, ist klar. Und ganz nüchtern betrachtet befinden wir uns genau in der Situation, nämlich in der Gefangenschaft einer Paranoia. Auch der Staat, das ist klar, das wissen wir, auch die Bürger, der Staat, weil er überwachen will, die Bürger, weil sie nicht überwacht werden wollen. Und das gilt am Ende auch natürlich für diese Social-Media-Konzerne, auch die unterliegen dieser Paranoia. Das kann man am Verhalten von Google durchaus bemerken. Da geht es um diese komische Klarnamensdiskussion. Klarnamen, nicht wahr? Was das auch immer heißen soll. Und diese Überlegung könnte man nun zum Anlass nehmen und sagen, es gibt Grund zur Angst. Aber einem solchen Angstszenario möchte ich mich nicht anschließen. Das ist das Geschäft von anderen. Also ein solches Angstszenario können eigentlich nur diejenigen plausibel verbreiten, die sozusagen Geschäfte damit machen. Und ich habe nichts zu verkaufen. Also ich glaube nicht, dass es mir gut gelingen kann, Angst zu machen. Das heißt nicht, dass diese Angst unberechtigt ist. Angst ist berechtigt, aber Angst ist nicht die einzige Möglichkeit. Und deshalb möchte ich, und das ist jetzt der Grund für meine Vorbemerkung vorhin, einen anderen Standpunkt wählen und zur Betrachtung vorschlagen. Also das ist eigentlich nur ein Vorschlag. Ich trage keine Gewissheiten vor und keine letzten Wahrheiten, sondern eine Überlegung, wenn man das so will, wie man eben darauf reagieren kann. Denn irgendwie müssen wir ja lernen oder dürfen wir lernen, so will ich es mal formulieren, wir müssen nicht lernen, wir dürfen lernen, damit zurechtzukommen, wenn man nicht im Schwachsinn landen will. Und dieser Standpunkt, den ich zur Betrachtung vorschlage, der ist ein bisschen schwierig, der ist nicht so leicht einsichtig zu machen, ist ein bisschen seltsam, hat man jedenfalls, so habe ich den Eindruck, so noch nicht gehört oder gelesen und ist auch nicht leicht verständlich zu machen. Ich sehe nicht ein, dass wir ganz selbstverständlich irgendeine sehr komplexe Technik benutzen, die wir nur schwer durchschauen, und dass wir uns mit dieser Technik in Probleme verwickeln lassen, die wir auch nur schwer überschauen. Aber dann, wenn es um Argumente geht, die uns plausibel machen können, wie diese Verwicklungen entstehen und wie man diese Verwicklungen erklären kann, die sollen dann immer ganz einfach und leicht nachvollziehbar sein. Das akzeptiere ich nicht. Also wenn wir uns mit dieser Technik, die kompliziert ist, befassen, kompliziert und undurchschaubar ist, dann brauchen wir auch Verstehensweisen, Überlegungen, Argumente, die auch nicht ganz so leicht nachvollziehbar sind. Und das ist mein Standpunkt. Es ist nämlich nicht die Technik, die uns das Leben schwer macht, auch nicht die komplizierte Technik, sondern es ist sozusagen ein, was uns das Leben schwer macht, ist ein sozusagen ideologisches Beharren auf Naivität. Das heißt, ein ideologisches Beharren heißt eben, man weigert sich zu lernen und diese Technik zwingt uns zum Lernen. Und mein Vorschlag wäre eben, die Lernbereitschaft, mit Lernbereitschaft zuvorzukommen. Mein Vorschlag wäre also, die Paranoia zu akzeptieren. Die ist freigesetzt, diese Paranoia zu akzeptieren, aber ohne Angst. Angst ist angesichts der Situation berechtigt, kann berechtigt sein, ist aber nicht die einzig verbleibende Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist dann aber nicht Hoffnung, weil Hoffnung nur die andere Seite der Angst ist. Wer von Hoffnung spricht, hat ja auch immer die Angst im Nacken sitzen. Und außerdem ist Hoffnung ähnlich wie Angst ein Geschäft, das nur Verlage betreiben können, wenn sie was verkaufen wollen, das man eigentlich gar nicht verkaufen kann. Deshalb halte ich Hoffnung nicht für die bessere Alternative. Auch wenn, genau wie Angst, Hoffnung natürlich berechtigt und möglich ist. Die schwierigere Möglichkeit, die ich wähle, ist, die Paranoia zu akzeptieren, statt ihr auszuweichen und zu testen, ob es möglich werden könnte, eine Sichtweise plausibel zu machen, für die ich keine ausreichenden Argumente habe, die man aber trotzdem ernst nehmen kann, weil man mich trotz unzureichender Argumente verdächtigen könnte, trotzdem kritisch zu bleiben. Also das heißt, ich wähle den Standpunkt einer Paranoia. Ich will das kurz erläutern. Ein Paranoiker, das kennen wir, fällt da bekanntermaßen dadurch auf, dass er für unzureichende Argumente für seine Gewissheiten hat, weshalb dann diese Paranoia als Vorwurf verwendet werden kann, wenn es darum geht, durch Argumente kritische Urteilsgewissheit herzustellen. Der klassische Fall ist die Diskussion von Verschwörungstheorien, das kennen wir alle. Es wird Verschwörung, also es wird irgendeine Art von Geheimniskrämerei behauptet und alles mit großer Gewissheit erklärt. Und das, obwohl eigentlich aufgrund der Auskunft des Paranoikers ja eigentlich nur Rätsel vorliegen. Und wenn man es nur mit Rätseln zu tun hat, dann kann man alles Mögliche erläutern, aber bestimmt keine Gewissheiten, weil man ja eben viel nicht weiß. Und das ist ja der Grund, weshalb man denen dann Paranoia vorwirft. Sie wissen die entscheidenden Dinge nicht, behaupten aber alles mit großer Gewissheit. Was aber, wenn wir in eine Situation kämen, in der die Überzeugtheit, die mit kritischer Disziplin, und das muss ich jetzt ein bisschen ablesen, weil es ist nämlich ein bisschen schwierig, wenn die Überzeugtheit, die mit kritischer Disziplin mitgeteilt wird, jederzeit dazu verwendet werden kann, ein paranoisches Gerücht mit kritischer Gewissheit zu bestätigen und weiter zu verbreiten. Wenn also mit kritischer Überzeugtheit behauptet wird, eine Totalüberwachung fände gar nicht statt. Es wird damit der Verdacht des Gegenteils bestätigt, denn eine kritische Überzeugtheit kann nur gewonnen werden, wenn zugegeben wird, dass eine andere Möglichkeit immer zulässig ist. Das ist anders als die religiöse Überzeugtheit. Die religiöse Überzeugtheit kennt nur eine absolute Wahrheit. Die kritische Überzeugtheit kennt immer auch eine andere Möglichkeit. Und der Ausweg kann dann nicht darin bestehen, sich gegenseitig eine Paranoia zum Vorwurf zu machen. Denn damit wird der Ausweg nicht gefunden, sondern mit dem gegenseitigen Vorwurf der Paranoia wird die Verdachtskommunikation fortgesetzt. Das geschieht gegenwärtig. Die Staaten werfen den Bürgern vor, sie sollen sich nicht so anstellen, ihr seid doch alle paranoid. Und die Bürger werfen dem Staat vor, er ist paranoid. Beides stimmt und führt zu keinem Ausweg. Und es kommt hinzu, dass der Vorwurf, du bist paranoid, er selber paranoischen Ursprungs ist, weil er ebenfalls unzureichend begründet ist. Der ist unzureichend begründet, weil die Differenz, um die es geht, nämlich lautet, Totalüberwachung könnte möglich sein. Wenn das dementiert wird, dann bestätigt sich das Gerücht. Man kann sich das an einem überspitzten Beispiel vorstellen. Man stelle sich vor, der Regierungssprecher würde dementieren, dass die Bundeskanzlerin von Außerirdischen entführt wurde. Ja, dann würde man dem nur die Hälfte glauben, weil man sagt, naja sicher, sie ist halt nicht von Außerirdischen entführt worden, aber wer glaubt an Außerirdische? Ne? Also das heißt, das Dementi würde praktisch dafür sorgen, das Gerücht, ein Gerücht zu bestätigen, nämlich hier in dem Fall dieses Gerücht, dass es Außerirdische gibt. Denn Außerirdische sind ja auch nur ein paranoisches Phänomen. Wir haben es also damit zu tun, in dem Augenblick, wo die Totalüberwachung dementiert wird von der Macht, wenn man so will, von der staatlichen Macht, ist die Paranoia freigesetzt. Wenn wir also weitermachen wollen, meine ich, mit der verständigen Argumentation, also einer Argumentation ohne Angst, dann nur unter der Voraussetzung, dass kein Argument mehr vollständig überzeugen kann, das ist klar, das ist bei der kritischen Gewissheit so, aber es vielleicht auch nicht mehr notwendigerweise darauf ankommt, vollständig zu argumentieren oder Vollständigkeit zu verbessern oder vielleicht auch Überzeugungen zu kommunizieren und zu verbreiten, weil ja jede Überzeugung jederzeit den Verdacht der gegenteiligen Möglichkeit erdet. Erst recht, wenn die Paranoia unwiderruflich freigesetzt ist. Und mein Vorschlag würde entsprechend lauten, die Paranoia zu akzeptieren, aber auf Überzeugung bzw. auf die Kommunikation von Überzeugung zu verzichten. Nicht auf Überzeugung verzichten, darauf kann man nicht verzichten, aber man kann versuchen, auf die Kommunikation von Überzeugungen zu verzichten. Und das geht eigentlich, indem man versucht, paradox zu argumentieren. Denn die Paradoxie lässt ja keine Eindeutigkeit über die kommunizierte Überzeugung zu. Und die schwierige Frage ist dann, und davor habe ich keine einfache Antwort, die schwierige Frage ist, ob man auf dieser Basis operieren kann, ob es trotzdem noch möglich ist, aus diesem Irrsinn einigermaßen klug zu werden. Auf diesen Irrsinn komme ich jetzt zum Schluss noch zu sprechen. Also ich wähle mit ganzer Absicht einen höchst brüchigen und vagen Standpunkt. Also einen sehr unsicheren, einen sehr fragilen und unklaren Standpunkt, weil mir nicht einfällt, wie man angesichts des ablaufenden Irrsinns, der mit Sicherheit noch gesteigert werden kann, wie man daraus noch klug werden kann. Denn es ist nichts mehr so einfach, wie irgendeine Meinung, und sei sie noch so abwegig, mit ganz großer Gewissheit zu äußern und zu verbreiten. Die Überschrift des Vortrags ist Öffentlichkeit selbstverständlich? Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Öffentlichkeit ist nicht selbstverständlich, aber die interessante Frage ist Öffentlichkeit noch selbstverständlich, wenn wir zugestehen müssen, dass auch Privatheit nicht mehr selbstverständlich ist? Und tatsächlich ist es ja so. Es ist ja nicht einfach, Privatheit ist nicht einfach gegeben oder vorhanden, sondern das muss gesellschaftlich verhandelt werden, das muss erforscht werden, behandelt werden. Und so ist das mit Öffentlichkeit auch. Und man kann nun vermuten, wenn Privatheit fraglich wird, dann wird das Öffentlichkeit vielleicht auch. Jedenfalls glaube ich, dass Öffentlichkeit bestimmt nicht so einfach herzustellen ist, wie das ein Twitter-Troll gerne glauben möchte. Er twittert ein bisschen und sagt, schau mal, ist ja öffentlich. Ne? Also ich glaube nicht, dass es so einfach geht. Und wie kann man das nun versuchen, erklärbar zu machen, dass eigentlich Öffentlichkeit fast nicht mehr geht, beziehungsweise immer schwieriger wird. So müsste man es eigentlich formulieren. Öffentlichkeit herzustellen ist fast so schwierig geworden, weil wir alle Polizisten stetig sind, dass sie beinahe irrelevant wird, möchte ich vermuten. Ich kann das heute nicht vollständig erklären. Ich habe nur einen Verdacht. Und mein Verdacht ist ein paranoischer Verdacht. Das ist nämlich die Übertreibung. Dieses Übertreibungsphänomen. Alle Menschen können publizistisch tätig sein, das ist also jederzeit möglich. Bekanntermaßen ist die Übertreibung ein Mittel, mit dem deutlich gemacht wird, dass das, was da übertrieben wird, höchst fraglich erscheint. Satiriker kennen wir und Karikaturisten benutzen dieses Mittel, der Übertreibung, Künstler, aber auch Boulevardjournalisten, wir kennen das. Die Übertreibung soll darauf aufmerksam machen, dass nicht nur sie selbst unhaltbar ist, das, worauf sie verweist, also die Übertreibung selber ist so ein paranoisches Phänomen. Man könnte ganz nüchtern betrachtet die moderne Gesellschaft als eine Gesellschaft kennenlernen, die solche Übertreibungen ständig ausprobiert. Wir kennen die Jagd nach Rekorden, solche Überbietungswettkämpfe aller Art. Die größte Übertreibung, die wir kennen in der modernen Gesellschaft, das ist dieses atomare Vernichtungspotenzial. Dieses Vernichtungspotenzial zeigt nicht nur, wie übertrieben es selbst ist, sondern auch, wie übertrieben eine Gesellschaft ist, die so etwas zulässig macht. Denn hier geht es ja darum, dass die Gesellschaft sich praktisch vollständig vernichten kann. Und das heißt, die moderne Gesellschaft selbst ist eigentlich eine einzige Übertreibung. Und Übertreibung steigert Skepsis. Und auch beim Thema Internet kann man nun solche Übertreibungen, eine Vielzahl solcher Übertreibungen, bemerken, die allesamt sich selbst und das, was sie übertreiben, fraglich erscheinen lassen. Diese Übertreibung kann man an einigen Semantiken, die so zirkulieren im Netz, kann man die sehr gut erkennen. Ich zähle mal einige auf, die allen bekannt sind. Totalüberwachung, totale Transparenz, Schwarmintelligenz, Massenabmahnungen, Big Data, ne? Und ganz drollig, ein super Grundrecht auf Sicherheit. Ne? Ein super Grundrecht. Man merkt an diesem Beispiel, dass das nicht haltbar ist, was dieser Minister da erzählt. Früher gab es ein Grundrecht auf Sicherheit, jetzt gibt es ein super Grundrecht. Und die Frage ist, wer soll das noch glauben? Nicht wahr? Diese Übertreibung zeigt, dass man das nicht mehr glauben kann. Und ich glaube auch, dass der Minister davon nicht selber überzeugt ist. Aber es gibt noch andere Übertreibungsphänomene, die man mit dem Internet verbindet. Man denke etwa an WikiLeaks, nicht wahr? WikiLeaks, da werden viele zigtausend, 50.000, 60.000 Dokumente werden auf einen Schlag veröffentlicht. Die Massenveröffentlichung von Geheimdokumenten oder auch eine ganz normale Google-Suche, eine Million Treffer, das ist also eine echte Übertreibung, damit kann man nicht viel anfangen. Und dann auch diese vielen Blogs beispielsweise, auch diese vielen sozialen Netzwerke, diese ganze alltägliche gigantische Datenflut, das ist eine einzige Übertreibung. Und ein weiterer Superlativ, der letztes Jahr von Christoph Kappes, vielleicht kennen ihn einige, ins Gespräch gebracht worden ist, zum Thema Internet, ist Mega-Öffentlichkeit. Ja? Also Mega-Öffentlichkeit. Früher gab es eine Öffentlichkeit, heute gibt es jetzt eine Mega-Öffentlichkeit. Und auch hier habe ich den Eindruck, also diese Übertreibung zeigt doch langsam, also dass man eher noch fraglich wird, worüber reden die eigentlich noch? Wovon ist da noch die Rede? Wo findet man noch eine Öffentlichkeit? Oder wo findet man eine Mega-Öffentlichkeit, so müsste man ja formulieren, die da nicht skeptisch werden möchte, wenn man von einer Mega-Öffentlichkeit spricht. Und damit bin ich mit meinem Vortrag am Ende. Ich will aufhören damit. Eigentlich müsste jetzt sozusagen der nächste Anfang, mein nächster Vortrag zum ergänzenden, weiterführenden Thema, wenn es darum gehen könnte, zum Beispiel über die Konsequenzen nachzudenken. Aber es ist halt immer so, in einem Vortrag kann man nicht so viel sagen. Und es handelt sich auch um einen Lernprozess und dieser Lernprozess wird von vielen auch vollzogen. Und da ist es ja immer so, dass mit Lernen heißt es ja immer, dass man sich auf Überraschung gefasst lassen muss. Also ist es auch gar nicht notwendig, alles immer vollständig und im Einzelnen, im Detail durchzudiskutieren. Ein letztes Wort noch zu dieser Paranoia, von der ich vorhin gesprochen habe. Diese Paranoia, das ist das Ergebnis dieser Paranoia, das ist das Ergebnis dieser Mega-Öffentlichkeit. Paranoia, das gab es früher auch schon immer, aber die Paranoia wurde immer als etwas zu Vermeidendes behandelt. Und das hing damit zusammen, wie ich vermute, weil auch diese Mega-Öffentlichkeit immer vermieden werden konnte. Früher. Publizisten waren früher eine Minderheit der Gesellschaft und das ist jetzt genau umgekehrt. Und wenn diese Mega-Öffentlichkeit nicht mehr vermieden werden kann, dann kann auch, wie mir scheint, auch diese Paranoia nicht mehr vermieden werden. Und deshalb würde ich eben ein neues Vermeidungsproblem vorschlagen oder ausprobieren und diskutieren, nämlich wie vermeidet man die Kommunikation von Überzeugungen? Der Fachausdruck dafür ist persuasive Kommunikation. Wie vermeidet man die Kommunikation von Überzeugungen? Weil Überzeugungen erst recht, wenn sie ganz leicht veröffentlicht werden können, genauso leicht und jederzeit zur Verdachtskommunikation Anlass geben können. Danke.